Probieren das mal so. Ich bin Sören. Gut. Mein Name ist Thomas Liske und ich möchte euch heute auch was über Firewalls erzählen. Wir haben jetzt gerade über NFT was gehört. Ich werde auch über Firewalls reden, aber wir werden jetzt nicht NFT-Regelwerke schreiben, sondern wir werden eher darüber reden, wie man Firewalls aufbauen könnte. Ich habe auch ein paar Beispiele mit, da müssen wir ein bisschen sehen, wie wir mit der Zeit durchkommen, wo ich euch mal ein bisschen was zeigen kann, wir vielleicht auch mal ein bisschen was angucken können. Und dann steht hier was von deklarativ, also wer jetzt denkt, wir machen jetzt hier alles mit NixOS, den muss ich jetzt enttäuschen. Wir werden nichts mit NixOS machen, ich werde ein bisschen was mit Ansible machen, ein bisschen was mit Alpine Linux machen. Aber im Prinzip geht es eigentlich darum, um mal so zu zeigen, was für Bausteine wir so in der Linux-Welt haben. Und was sie uns überhaupt ermöglichen, für coole Systeme zu bauen. Genau, wenn jetzt mein Browser auch noch möchte. Jetzt möchte er auch. Genau, und ich selber, man hört es vielleicht, ich komme aus Dresden, bin dort bei der IBH tätig, bin verantwortlich für SNOC, also für die Betriebsführung der technischen Systeme im RZ und ISP-Infrastruktur und ansonsten, wenn es dann langsam dämmert, contribute ich noch ein bisschen zur Alpine Linux, mache neuerdings auch bei Codeberg ein bisschen Infrastruktur mit, also nicht das, was ihr so in der Webseite seht, sondern so die Basics eher, viel mit Netzwerk. Und im DDIX, da hatte ich letztes Jahr einen Vortrag, das ist ein Internet Exchange, Community getrieben in Dresden, da bin ich also auch aktiv und da gibt es noch so ein paar Softwareprojekte, die irgendwie ich mal mitverantwortet habe. Und warum ich heute hier stehen kann, quasi mein Arbeitgeber, der mir also ermöglicht, mich mit Netzwerk und Linux-Puzzeln zu beschäftigen und Rätseln, bearbeiten wir also verschiedene Sachen Richtung Rechenzentrum, IT-Version und das Übliche. So, Firewall. Worüber ich nicht reden möchte, ist über Host-Firewalls, wie wir es jetzt so zum Teil im Vortrag davor hatten. Ist auch ein Thema, was man sich angucken kann, aber heute geht es um Netzwerk-Firewalls, also Netzwerkgeräte, die irgendwie unsere Netzwerke schützen sollen. Und grundsätzlich kann man in dem Begriff Firewall eigentlich verschiedene Sachen begreifen. Das machen wir auch hier im Vortrag mal immer so ein bisschen hin und her in der Bedeutungstiefe. Wir können nämlich die einzelne Firewall auf einem System betrachten. Also das NFT, was genau auf einem Host läuft. Aber eigentlich ist das Firewall in einem Unternehmensnetzwerk oder in einem Organisationsnetzwerk eher so eine Gesamtlösung, die vielleicht aus einer Firewall, vielleicht aus einer redundanten, aus einer einstufigen, aus einer mehrstufigen, vielleicht auch aus Host-Firewalls steht. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn wir darüber reden. Also die Firewall sind ja meistens zwei, wenn es eine gewisse Verfügbarkeit haben soll. Es muss ja hochverfügbar sein. Und wenn wir sie irgendwie in unser Netzwerk einbinden, gibt es eigentlich zwei grundlegende Möglichkeiten. Wir können das entweder auf Layer 2 machen. Dafür wäre das Thema Bridge, das hat man im vorigen Vortrag, gab es die Frage. Eine Möglichkeit ist, eine Layer 2 transparente Firewall hinzustellen. Also sie ist ja nicht mehr transparent, weil sie policyt ja. Also sie lässt ja Sachen durch und lässt Sachen nicht durch. Dann ist ja nicht mehr transparent. Und was wir aber normalerweise machen, also das Bridging macht man meistens, wenn man Designprobleme hat, also das medizinische Gerät, was da irgendwie mit dem Windows 7 noch läuft, um das MRT zu, ja, das macht man dann manchmal, weil der Typ, der sonst die IP-Adressen umkonfigurieren muss, um das Gehen dann eine geroutete Firewall zu stellen, halt Geld kostet und das hat man nicht. Also in der Regel macht man ein paar Mal Layer 2, wenn man irgendwie Kommunikations- oder Designprobleme hat. Und wenn wir heute uns moderne Netzwerke angucken, dann ist es so, dass wir in größeren Netzen in der Regel kein Layer 2 mehr bis zur Firewall haben, sondern dass wir irgendeine Layer 3 Infrastruktur haben. In Rechenzentren selber haben wir meistens noch viel Layer 2. In Campusnetzen viel Layer 3 zwischen dem, da wo die Firewall steht und da wo die eigentlich die Clients sind. Das ist aber heute alles kein Problem. Wir haben ganz viele Virtualisierungslösungen und ob das am Ende irgendein MPLS ist, irgendein EVPN mit Layer 3 wie ein IS oder was auch immer, das sei alles mal hingestellt. Das werden wir uns heute nicht angucken, sondern wir wollen ja über Firewalls reden. Aber ich kann euch sagen, man kriegt das übrigens eigentlich in allen Welten sehr gut eingebunden. Genau, Netzwerkdesign. Also es geht darum, das Netz zu separieren. Und der Grundgedanke ist, Systeme mit ähnlicher Gefährdung und ähnlicher Berechtigung irgendwie zusammenzufassen, um sie gleich zu behandeln. Das ist ein ganz einfacher Grund, warum man das macht. Das ist das klassische Divide and Conquer. Jeden Host einzeln individuell zu behandeln, ist relativ aufwendig. Also jeden Client, der in einem WLAN hier, in dem öffentlichen WLAN ist, eine eigene Regel zu schreiben. Das ist aufwendig, aber wir können die vielleicht zusammenfassen und sagen, alle Clients hier im WLAN, die haben eine gewisse Gefährdung, also extrem gefährlich, weil es sind irgendwelche Hacker, die hier rumsitzen. Nutzer, ganz gefährlich. Und die dürfen wahrscheinlich auch alle das Gleiche, die dürfen nämlich ins Internet und sonst nirgendwo hin, in irgendwelche anderen internen Systeme. Und ein Grund, warum wir unser Netzwerk vielleicht so designen, ist auch, um Fehlerdomains einzugrenzen. Also wir wollen da jetzt nicht noch die Steuerung von der Mensa drüben, dass das Mittagessen auch gibt, in das gleiche Netz stellen, sondern wir wollen, wenn dem einen Netz was schief geht, soll sich schon auf der Netzwerkebene, wollen wir das trennen. Und es soll natürlich auch im Einzelfall, falls mal irgendein Netz gehackt wird, natürlich auch erschweren oder ein System gehackt wird, dass man sich nach Belieben schnell ausbreiten kann. Das soll das Ganze erschweren. Verhindern ist immer noch, das ist dann die Kunst. Und wenn man sich so manche Dokumente dazu anguckt, dann gibt es dann immer so dieses Bild, ne, das gibt dieses Internetnetz, das Internet, also das ist hier immer Grobi, das große böse Internet. Und dann gibt es noch eine DMZ und da ist alles drin, was so von außen und genau. Aber wenn wir jetzt natürlich überlegen, ich habe ja schon so gerade so ein paar Beispiele gebracht, eigentlich wollen wir zum Beispiel vielleicht unsere Server sollen jetzt vielleicht nicht da, wo auch das interne Netz, was auch immer das ist, eigentlich, das sollte da vielleicht irgendwie ein bisschen getrennt sein. Und naja, intern ist jetzt auch nicht alles gleich. Also wir haben zum Beispiel vielleicht Clients und dann gibt es da noch Poco und noch andere. Und dann, wenn dann man so drüber nachdenkt, wie man denn da kommt dann ganze Menge zusammen. Und meistens sehen Netze heute so aus. Also wir hatten vor uns gab mal eine Zahl, 35 Netze. Man fängt ja immer mal klein an. Also so eine Strukturierung kann man da schon erreichen. Und ist, denke ich, auch jedem klar, dass jemand, der den Kühlschrank wartet, vielleicht nicht auf den Storage zugreifen sollte. Genau, und auch die Clients, ihr findet hier, wundert euch vielleicht, warum zweimal Admins draufsteht, also einmal Admin und einmal Admins. Ja, die technischen Admins, die haben vielleicht auch besondere Berechtigungen gegenüber den Clients, die da sonst so im Unternehmen oder in der Organisation sind. Eine ganz spannende Frage ist immer, was ist denn eigentlich das Security-Relevanteste in dem Netzwerk? Es sind nicht die Daten, worum die Organisation eigentlich existiert, sondern das sind die eigentlich oben das Grüne, das sind die IT-Systeme. Es ist zwar ganz toll, wenn irgendwelche Geschäftsgeheimnisse auf den Servern oder personenbezogene Daten auf den Servern gespeichert sind, aber den höchsten Schutzmaß brauchen wir in der Basis-IT-Infrastruktur. Weil wenn wir Zugriff auf den Storage haben, wenn wir Zugriff auf die Virtualisierung haben, wenn wir Zugriff auf die Netzwerktechnik haben, dann ist der Schutz des Servers per se dahin. Also wenn ich den Hypervisor übernommen habe, dann egal was ich in der VM drinne tue, bin ich der omnipotente Angreifer und ich gewinne auf jeden Fall, wenn ich genügend Ressourcen und Zeit dafür habe. Deswegen das Schützenswerte, das sieht die Entscheidungsebene meistens nicht so. Die denken immer, das andere ist wichtig, aber das Wichtige ist wirklich die IT selber. Und natürlich die Firewall müssen natürlich eigentlich auch grün sein in dem Bild. Und das ist genau in diese Richtung, wo ich diesen Vortrag treiben will. Wir wollen hier hohe Separierung haben und wir brauchen dafür auch Werkzeuge, damit das gut funktioniert, auf der Firewall-Ebene. Und wir haben vorhin schon gesehen, Firewalls müssen wir irgendwie Regeln schreiben und Schreiben von linearen Listen klingt irgendwie doof, weil die werden immer unübersichtlicher, sie werden ja immer länger. Und wenn wir jetzt hunderte verschiedene Netze haben oder sagen wir mal 30 bis 50 Netze haben und dann vielleicht in jedem Netz 10 Regeln, sind wir schon bei 500 oder 300, 500. Und dann kommt das und das und das und da ist man dann doch mal schnell bei 1000 Regeln. Das ist gar nicht so schwierig zu erreichen. Und es wird immer schwieriger, das Ganze zu verstehen für den, also für uns Menschen. Also für die Maschine ist das ja einfach, es steht ja da, was sie machen soll. Und wenn sie bugfrei ist, dann wird sie auch das genauso tun, deterministisch, hoffen wir. Aber für den Menschen ist das eher schwierig. Deswegen muss man sich was überlegen, was kann man da tun. Und da gibt es was, was immer funktioniert. Wir machen einfach Divide and Conquer. Wir teilen das Problem einfach in viele kleine Probleme. Und jedes Problem können wir uns dann individuell anschauen. Und das, was ich gerne tue, ist, ich definiere Zonen. Weil das, was wir vor uns eigentlich gesehen haben mit diesen vielen, vielen Sechsecken, sind für mich nicht Interfaces, sondern das sind für mich erstmal Zonen. Also ich habe eine Zone, da sind meine Clients drin und das können vielleicht auch 20 Netze sein oder 5 oder 10 oder vielleicht auch nur eins. Und das ordne ich einfach dem Gedanken einer Zone zu. Und jedes Interface wird also genau einer Zone zugeordnet und eine Zone kann natürlich beliebig viele Quellnetze, Interface oder wie auch immer unsere Infrastruktur das da eigentlich dann genau hinbringt. In unserer Demo, die ich dann zeige, sind es einfach Interface. Und dann schreiben wir einfach nur noch eine Policy, die für jede Zone relevant ist. Und wenn man das ein bisschen geschickt macht und immer Policies, also Einzelpolicies schreibt, die zwischen einer Quellzone und Zielzone Entscheidungen trifft, dann wird das Problem relativ gut überschaubar. Habe ich mal ein Beispiel. Vor uns waren oft so Beispiele, da haben wir erst gefiltert nach dem Interface-Namen und die Quell-IP-Adresse und dann das und dann noch Port und so weiter. Das können wir jetzt ein bisschen separieren in der eigentlichen Hauptpolicy, also die ihr hier seht. Da filtern wir eigentlich nur erstmal, was gehört denn zu welcher Zonenzuordnung. Jetzt hier so ein Beispiel, da sind jetzt nur drei, vier Interfaces dabei. Aber ich könnte statt Client, könnte ich auch einen Client 1 und Client 2, in der Demo habe ich das dann, nehmen und dann sage ich einfach, okay, das ist jetzt die Zone Client für mich und dann geht es halt hier in irgendeine der Policies, die zwischen Client und einer Zielzone separiert. Und jetzt haben wir plötzlich eine lange Liste, die viel schwerer zu verstehen wäre, also es sind ja noch relativ wenig Regeln, ist viel einfacher zu nachzuvollziehen. Es gibt verschiedene andere Arten, wie man das machen kann. Stellt euch einmal die Frage, wie viele Sekunden braucht ihr, wenn jemand ankommt und sagt, der Rechner, das geht nicht, das Netzwerk ist schuld, also das Netzwerk ist nie schuld, Spoiler. Dann, wie viele Sekunden braucht ihr, um rauszukriegen, wo das in der Policy stehen könnte, ohne die Liste von oben nach unten anfangen zu suchen. Und das ist dann relativ einfach, wenn man sagt, ja, worum geht es? Na, um einen Client, der mit einem Server. Okay, gucke ich in die Sub-Policy, Client zu Server. Und dann ist man relativ meistens in relativ kurzen Regelwerken unterwegs. Und das ist dann gut beherrschbar. Okay. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob das gut ist, Demos zu machen, in größerem Umfang. Ich probiere das heute mal. Ich hoffe, es geht auch etwas. Vielleicht finden wir auch noch ein interessantes Rätsel. Ganz einfaches Setup. Es gibt noch einen zweiten Client, der in einem zweiten Netz ist, aber im Prinzip, wir haben jetzt eine Firewall. Wir haben irgendwo oben ist das große böse Internet. Das ist mein Laptop, der hier im Edu-Room hängt. Und wir haben rechts noch ein Server, das ist was zum Spielen. Und ich habe hier ein kleines Einzel-Deployment. Ihr findet dann später das Ganze auch in einem Git-Repository, ist dann auch verlinkt, wenn sich mal jemand das noch anschauen möchte. Und wenn ihr noch mal einen Vortrag von mir gehört habt, dann wisst ihr wahrscheinlich, ich mache sehr viel gerne mit Alpine Linux, wenn es im Netzwerkbereich geht. Und natürlich nutzen wir hier einen NFT-Bus, um eine einfache Firewall zu betreiben. Und genau. Das wollte ich gar nicht. So, ich habe hier auf meinem Rechner gibt es also drei kleine Maschinen im Wirt-Manager. Und ich muss hier bloß mal schnell ein Terminal finden. Ich hoffe, ihr könnt das halbwegs lesen. Also, ja, es ist immer schwierig, wenn man ein Netzwerk macht, was für die Themen zu finden. Aber zumindest ein bisschen Kunst ist es geworden. Und die Firewall 2 brauchen wir noch nicht. Und was wir jetzt einfach haben, wir haben hier ein paar Interfaces konfiguriert. Wir haben zwei Client-Netze. Ich sehe gerade, da ist von meinem Test noch was an. Wir haben da zwei Client-Netze, ein Servernetz und dann gibt es hier so eine kleine Kiste, Da ich nicht so viele Ressourcen auf meinem Laptop verbraten wollte, habe ich hier in Network Namespaces, das kommen wir später noch dazu, das ist der Client 1, so, der hat ja eine IP-Adresse 10.42.21.7 und der ist also offensichtlich in dem gleichen Netz wie diese Firewall hier, die hat da auch ein Bein drin und die hat die IP-Adresse 10.42.21.1 und wir vielleicht euch denken könnt, gibt es eine Default-Raute hier unten auf dem Client, die zeigt also Richtung der Firewall und das Regelwerk ist hier relativ, erlaubt relativ viel. Mein Outside geht aber noch nicht, aber ich kann den Server schon mal anpingen, das müsste die 11.7 sein. Das zeige ich gleich hier drüben, dann wechseln wir mal in den Namespace Server. Diese komische Shell hier, das war mal so ein Hobbyprojekt und das habe ich dann irgendwann paketiert und ich finde es mal ganz nett, weil es mir einen Prompt setzt, damit ich mal weiß, wo ich eigentlich bin. Und wenn wir jetzt hier einen TCP-Dump laufen lassen, das habe ich euch noch nicht gezeigt, der hat hier diese 11.7, der hat die Raute zur Firewall, also die hängt hier oben, die hängt hier im Servernetz und der Ping kommt hier an. Ja, das ist also an sich relativ einfach und das NFT List Ruheset ist ja recht überschaubar. Und was ich hier getan habe, ist quasi, wir haben jetzt genau so, wie ich das beschrieben habe, gibt es jetzt halt so hier immer eine Unterpolicy, also eine eigene Chain, von Quell zu Zielzone, also Client zu Client, Client zu Management, Client zu Outside und so weiter. Dann gibt es das ganz systematisch immer für alle Varianten, Outside zu Client, Outside zu Management. Und hier ganz unten, und da wir das Ganze mit Ansible bauen, ist das natürlich nicht händisch geschrieben, sondern wird mit einem kleinen Jinja-Template zusammengebaut, wird dann für alle Zuordnungen entsprechend diese Chain angesprungen. Und für die Daily Ops, also wenn ihr Regeln schreibt, Regeln debuggt, tut ihr nicht hier unten drin rum vorwerken, sondern ihr guckt euch diese kleinen, wunderschönen Regeln hier oben an. Und in dem Deployment sieht das ist jetzt hier die Quellen für das Ansible, gibt es eine NFT-Base, hier ist es. Das ist das Original-File, woraus quasi das gebaut wird. Hier ist irgendwo diese lustige Schleife drin, die dann diese ganzen vielen Zuordnungen macht. Und jetzt habe ich immer genau ein File. Das heißt also, wenn jetzt irgendjemand ankommt und sagt, mein Client kommt wo nicht hin, Outside hat er gesagt, dann muss ich also bloß diese Stelle finden und kann jetzt gucken, okay, was ist hier eigentlich erlaubt. Und könnt ihr jetzt überlegen, warum vielleicht was nicht geht. Genau. Wenn ihr dann noch einen Editor habt, der vielleicht irgendwie Syntax-Highlighting macht, dann sieht das Ganze schön aus. Und wenn der euch noch irgendwie hilft, welche Befehle richtig oder falsch sind. Genau. Aber das ist natürlich nicht das, was uns reichen würde, wenn wir jetzt eine hochverfügbare Firewall brauchen. Weil jetzt haben wir eine Instanz. Das hatten wir auch schon vor meinem Vortrag. Aber das ist noch nicht, wo wir hinwollen. Also wir müssen uns über Redundanz Gedanken machen. Und dazu müssen wir aber noch an ein was denken, worauf ich noch nicht eingegangen bin, ist, dass die meiste Kommunikation ja bidirektional ist, also meistens. Es gibt wenige Fälle, wo das nicht so ist. Und wenn wir einfach nur so Regeln schreiben würden für einen Firewall, die nicht stateful ist, dann müssten wir für jede Sache, die wir erlauben, in eine Richtung, ja auch die Rückantwort erlauben. Und das wird schnell unübersichtlich. Das will man nicht. Das hat sich auch schon lange durchgesetzt, dass wir Stateful Firewalls überall verwenden und implementiert haben. Es gibt auch heute noch Anwendungsfälle, dass man explizit das Connection Tracking nicht macht. Gibt es durchaus. Also wenn man zum Beispiel mit einem Linux routet, also nicht Firewall, will man vielleicht eine Firewall für den Host selber, aber will den eigentlichen Durchleitungstraffic vielleicht nicht Firewall, oder zumindest nicht stateful, wenn es da ein paar Millionen Verbindungen durchgehen. Und was auch schlimm ist, wenn man das so händisch schreiben würde, also dass es unleserlich wird, dass man damit quasi auch mehr aufmacht, als wenn es stateful ist, weil man zum Beispiel Antworten durchlässt, obwohl niemand eine Frage gestellt hat. Das wäre cool, dass man nur noch Fragen, also Antworten kriegt, wenn man Fragen stellt. Und Protokolle mit unterschiedlichen, die unterschiedliche Ports irgendwie parallel nutzen und vor allen Dingen, wenn ihr da noch irgendwas mit NAT machen wollt, weil wir noch V4 machen müssen, so wie hier. Beim Ethereum gibt es ja kein V6. Dann wäre das ohne Connection Tracking ein absoluter Horror und deswegen ist das heute eigentlich in allen Firewalls, die es so auf dem Markt gibt, egal ob das jetzt ein BSD, Linux oder was völlig proprietäres ist, haben wir eigentlich immer irgendeinen Stateful-Mechanismus drin. Und im Linux heißt das Connection Tracking, weil es nämlich genau das tut, es trackt Connections. Und dabei hat so eine Connection hat verschiedene States. Wenn das erste Mal ein Paket gesehen wird, dann bekommt es den State New. Und wenn... da ist ein Fehler in der Folie. Das ist nämlich nicht established. Established kommt erst später. Was aber passiert ist, dass der Kernel sich merkt, okay, ich habe hier gerade ein Paket rausgesendet oder durchgeleitet, wenn es Forwarding war. Und das hatte irgendwie gewisse IP-Header-Informationen, vielleicht auch noch ein Protokoll-Header-Informationen, also ein TCP-Port 80 und irgendeinen Quellport. Und das müssen wir uns quasi vormerken und wir dürfen erwarten, dass die Antwort genau spiegelsymmetrisch zurückkommt. Also das Protokoll in der Mitte, das bleibt gleich. Ne? TCP wird jetzt nicht plötzlich UDP, sondern TCP bleibt TCP. Aber die Quell- und Zieladressen werden sich also drehen und die Quell- und Zielports werden sich auch drehen. Ja, also die Antwort kommt von Port 80 vom Webserver und geht an irgendeinen Upper-Port auf dem Client. Und wenn die Antwort dann da ist, dann wird es nämlich established. Das ist falsch in dem Bild. Und es gibt auch noch Protokolle, so altes FTP, bei SIP findet man es, die halt verschiedene Ports noch parallel nutzen. Dort gibt es dann noch meistens irgendwelche Unterstützer, also sowohl im Linux-Kernel als auch in anderen Firewalls, die diese Protokolle mitparsen. Das ist meistens noch nicht in Rust gecodet, die dann mitparsen und dann dynamisch noch weitere Ports vielleicht freischalten für den RTP-Stream oder für die Datenverbindung vom FTP. Und man muss diese Information jetzt so lange sich merken, bis die Verbindung zu Ende ist, falls das bei dem Protokoll überhaupt möglich ist, weil es zum Beispiel TCP ist, wo das relativ klar ist, wenn eine Verbindung zu Ende ist. Bei UDP, das ist stateless an sich, das Protokoll, dann müssen wir dann mit Timeouts arbeiten. So, für die Timeouts habe ich bloß mal, dass ihr vielleicht mal gesehen habt, mal rausgezogen aus dem Kernel, der kennt eine ganze Menge. Es gibt zwei interessante Sachen. Das eine ist, was viele vielleicht gar nicht wissen, eine stehende TCP-Verbindung gibt es hier diese Zeile bei Established. Man sieht ja sofort, dass das 5 Tage sind, also 86.400 ist ja Sekunden pro Tag. Und die Hälfte davon mal 10, also sind offensichtlich 5 Tage. Also so lange könnt ihr eine TCP-Verbindung ohne ein einziges Paket stehen lassen. Wenn beide Seiten das auch so sehen und ihr dazwischen nicht irgendwie eine Fritzbox habt, die euch nattet. Also Firewalls sind meistens aggressiver eingestellt, gerade wenn sie viele, viele Clients verstecken müssen. Dann könnt ihr sich das nicht leisten, dass tausende Nutzer 5 Tage lang TCP-Verbindung stehen lassen, ohne einmal ein Paket zu schicken. Könnten ja nochmal wiederkommen, weil das Ressourcen belegt. Und was aber für den einen oder anderen vielleicht mal interessant ist, hier unten UDP 30 Sekunden. Also wenn ihr einen WireGuard-Tunnel macht und ihr macht ein Keep-Alive oder kein Keep-Alive oder das Keep-Alive größer als 30 Sekunden, habt ihr vielleicht den Effekt schon mal beobachtet, dass ihr dann irgendwie nicht mehr raufkommt, wenn ihr durch irgendwelche Firewalls durch müsst. Und das ist zum Beispiel ein Grund, ja, weil das Connection-Tracking in der Firewall irgendwo dazwischen, beim Provider irgendeine Create-NAT-Kiste, die noch ganz viel, viel schlimmere Sachen machen, oder halt eure Soho-Router zu Hause vielleicht das einfach den State vergessen hat. Und das geht dann plötzlich wieder, wenn man von drinnen pingt oder dauerhaft einen Ping laufen lässt. Genau, daran denken. Wichtig ist, wenn man größere Firewalls betreibt, die Standardkonfiguration, die ist in neueren Kernen ist die deutlich besser, was so die Ressourcengrößen angeht, wenn man genügend RAM drin hat. Man braucht für dieses Connection Tracking, muss das irgendwie gespeichert werden. Dafür gibt es Platz im Kernel. Das kann man einstellen. Das sind diese beiden SysCTL-Settings. Empfehlung heute ist, sie identisch zu setzen. Damit kriegt man nämlich dann ist es am effizientesten, was die Lookup-Zeit angeht. Und RAM ist heute meistens kein Problem mehr. Also wenn wir größere Kisten bauen, ich rede jetzt nicht über den kleinen OpenWRT-Router, sondern schon eine Kiste, die vielleicht mehrfach 2500 G-Ports hat, eine ordentliche CPU, und dann kriege ich unter 32, 64 GB RAM heute, kann ich heute sowieso fast nicht mehr betreiben, weil ich muss eine Mindestanzahl von RAM-Riegeln reintun, und kleiner als 8 GB, ich weiß nicht, ob inzwischen 16 GB das günstigste ist, also wenig RAM ist auch sehr teuer. Das heißt also, wir haben heute eigentlich gar kein Problem, da können wir einfach das Connection-Tracking richtig hochdrehen, wir können da eine Million eintragen und da werden wir immer noch genügend RAM haben. Genau. Und da gibt es eine Doku im Kernel, da kann man das dann auch nachlesen. So, jetzt wissen wir, okay, wir brauchen noch eine zweite Firewall, und wir wissen jetzt, was eine Stateful Firewall ist. Und wenn wir nochmal genau überlegen, woraus besteht die eigentlich, also dieses einzelne System meine ich jetzt in dem Fall, wir haben die Netzwerkkonfiguration, wir haben das Regelwerk, also das NFT-Regelwerk, und wir haben irgendwie Connection-Tracking-Informationen, die ist volatil. Also die ist so ein Zwischending, das ist irgendwo im Kernel gespeichert, und wenn der Strom ausgeht, ist es weg. Der restliche Sachen, die sind vielleicht auf irgendeiner Platte, SSD, irgendeinem Storage gespeichert, und beim Booten kann man die wieder herstellen, der Connection-Tracking-State ist weg. Ist aber im Prinzip eigentlich auch nicht so schlimm, weil dann gibt es halt eine Downtime. Und dann müssen halt alle Leute ihre Katzenvideos neu starten, und dann können wir diesen Connection-Tracking-State auch wieder aufbauen. In der Praxis sind die Nutzer meistens nicht so tolerant. Und das erste Beispiel, was ich kurz gezeigt hatte, das war also der Single-Node. Und dann könnte man jetzt überlegen, okay, dass wir ein Active-Standby-Setup machen. Das ist auch das, was ich gleich zeigen werde. Und man könnte auf die krasse Idee kommen, das Ganze vielleicht noch Active zu machen. Genau. Active-Active hat ein massives Problem, wenn man es ohne zusätzliche Hardware implementieren möchte und ohne abgefahrene Netzwerkkonfiguration. Wenn eine Verbindung durch die gleiche Firewall, also hier in dem Beispiel haben wir zwei Firewalls, Verbindungen von unten nach oben gehen da irgendwie durch, und das soll quasi die beiden gelben und die beiden lilanen und die beiden schwarz-grauen Linien sollen quasi immer die Pakete in eine und in die andere Richtung darstellen. Und aufgrund so, wie das Netz vielleicht funktioniert, funktioniert sowas nur gut, wenn wir irgendeinen Mechanismus noch hätten, um die sauber zu trennen, dass Hin- und Rückweg immer die gleichen sind. Darum soll es aber heute aber nicht gehen. Wir müssen erstmal Grundlage schaffen. Und das einfach so zu bauen, wird nicht funktionieren. Und das Spannende ist nämlich auch, dass ihr an einem ganz einfachen Problem scheitert, dass ihr nämlich nicht schnell genug den State von der linken Seite auf die rechte Seite bringt. Dann kann man kurz überlegen, warum ist das eigentlich so? Da kommen also Pakete da unten vom Client, sagen wir mal, der will vielleicht oben, ist vielleicht ein Server mit dem Reden, und die kommt da irgendwie mit 100 G an in die Firewall. Dann gehen die in den Kernel rein, dann entscheidet unsere NFTables-Implementation irgendwas im Kernel und ist auch halbwegs performant, entscheidet, jo, geht weiter und schickt das nach oben raus. Und da ist das Paket schon zu dem Server unterwegs, und das ist natürlich auch eine tierische Maschine, die hat wahnsinnig viel Power und die wird sofort die Verbindung beantworten, und während die Antwort schon unterwegs ist, fängt dann der Linux-Kernel auf der linken Firewall jetzt an, okay, jetzt muss ich im User-Space per Netlink mal irgendwie sagen, Achtung, ich habe hier einen neuen State gelernt, dann kommt irgendein Daemon, der guckt sich den an, den müssen wir mal rüberschicken zur anderen Firewall. Das geht dann über so ein Kupfer-Gigabit-Kabel, also das dauert schon länger, dass das Paket auf die Leitung die Bits rauskippen, das Interface Serialization Delay ist da schon größer als bei der 100G-Glasverbindung. Also das kommt dann drüben an, da ist das, sind die ersten drei Pakete schon an der Firewall-Antwort gescheitert. Also sowas zu bauen ist aufwendig und kann ich euch heute hier gerade nicht bieten. Sondern wir wollen erstmal ganz einfach anfangen. Wir wollen eine klassische Active Standby Firewall bauen. Und Was wir also dafür machen müssen, wir müssen die Netzwerk-Config und die Firewall-Policy auf die andere Seite kriegen. Das ist relativ einfach, wenn wir irgendein Deployment-Tool haben. Und wir müssen das Connection-Tracking rüberbringen und vielleicht noch uns Gedanken machen, wie wir umschalten. Für das Connection-Tracking an sich gibt es die Contact-Tools. Das Zeug ist halt wie Braunkohle. Funktioniert aber, ist aber heute immer noch genau das Gleiche, weil die Implementierung im Kernel ist auch immer noch das Gleiche. Also NFT hat daran nichts geändert. Und ihr könnt euch klassisch unter PROC.NET NF-Contract, also Leute, die älter sind wie ich, die kennen noch IP-Contract. Und da kann man sich, konnte man sich schon immer angucken, aber mit der Contract CLI kann man sich dann quasi auch den auch das nochmal im Bund angucken. Man kann auch Einträge rauslöschen, wenn man da feststellt, oh, da ist irgendwas drin, irgend so ein NAT für ein UDP und da schickt jemand von draußen immer wieder Pakete dagegen, Syslog, und dann wirken meine neuen Regeln nicht. Sowas kann man zum Beispiel mit Contract dann manuell rausoperieren. Und es gibt den Contract D, der macht den eigentlichen Abgleich oder kann den Abgleich zwischen verschiedenen Hosts machen. Das kann er zwischen zweien machen, so wie wir das hier machen werden. Es gibt aber noch andere abgefahrene Betriebsmodi. Und hier ist mal ein Beispiel. Da seht ihr, da gibt es hier irgendwie Active Connections, sind 132,5000 aktive Verbindungen. Das ist aus einem größeren WLAN-Hotspot. Da ist der Contract D nach kurzer Zeit, also wurde mal neu gestartet und das quasi kurze Zeit später. Und das Ding hat schon 450.000 Connections grundsätzlich gesehen. Also der 317.000 ungefähr sind schon wieder beendet worden. Das ist halt typischer Client-HTTP-Traffic. Die Leute surfen die ganze Zeit irgendwo rum und da geht dann diese Verbindung auf und dann sind sie wieder weg, auf, hin und wieder weg. Also eigentlich ist es mit den States gar nicht so schlimm, wenn es nicht noch andere Sachen gäbe wie SSH-Verbindungen von Leuten, die da drüber arbeiten. Weil die laufen meistens länger. Genau. Und jetzt müssen wir natürlich noch irgendwie die zweite Firewall in unser Netzwerk einbinden. Und die Firewall selber wirkt ja auf Layer 3, hatte ich gesagt. Also man kann auch Layer 2 Firewalls bauen, aber gerade wenn man sie redundant baut, ist das sehr gefährlich Richtung Loops. Ja, eine Split-Brain-Situation auf Layer 3 ist auch doof, aber auf Layer 2 ist sie dann tödlich für das Netz. Und in der Regel haben wir auf unseren Clients, auf unseren Servern, kein dynamisches Routing. Also es gibt Fälle, wo wir dynamisches Routing uns erlauben dürfen, können und wir ganz abgefahrene Setups machen können, aber in 80% der Fälle haben wir diese Flexibilität nicht. Und das heißt also, wir brauchen irgendeine Lösung, wie wir das Default Gateway redundant anbieten können. Und dafür gibt es eine Klasse in der Netzwerkwelt, gibt es ja für alles irgendwelche Lösungen und hier ist die Klasse der First Hop Redundancy Protocols. Hat vielleicht schon der ein oder andere mal gehört, HSRP, das ist für die Cisco-Leute, das Hot Standby Router Protokoll, das FireRP, das ist das, was richtig standardisiert ist, was herstellerübergreifend ist, das Virtual Router Redundancy Protokoll und dann gibt es noch CARP, das ist das Common Address Redundancy, BSD. Also im Linux gibt es da auch eine User Space Implementierung, aber das nutzt, glaube ich, dort niemand. Genau, und einen Vertreter, mit dem man FireRP in Linux machen kann, ist der KeepAlive.D. Den habe ich auch in meinen Demos dann gleich mit drin. Und der kann eigentlich noch viel, viel mehr. Der kann auch so IP-Virtual Server Layer 4 Bloodbending, das was man so als HA-Proxy noch kennt. Aber er hat auch eine ordentliche FireRP-Implementation und er könnte auch noch BFD dazu machen. Ich habe das nicht im Beispiel drin. BFD, Bidirectional Forward Detection, ist ein Mechanismus, wo man sehr schnell auf Fehlerzustände reagieren kann. In meinen Spielzeug-VMs mache ich das hier nicht. In produktiven Setups würde man das nutzen, um wirklich in wenigen Millisekunden auf einen Ausfall einer der beiden Firewalls reagieren zu können. Und man kann den KeepAlive mit Hooks und Trackern bestücken, um dann beim Umschwenken, was weiß ich, Mails zu verschicken, einen Mess-Toten-Post zu machen, Firewall ist gestorben. Alles sowas kann man ihm erweitern. Und In der Praxis funktioniert das also so, wenn wir jetzt die nicht redundante Firewall, so wie es jetzt gebaut ist, da haben wir also irgendwie einen Client stehen und der hat da ein Router und jetzt kommt ein zweiter hinzu und wir müssen uns jetzt überlegen, wie wir das ausgehende Richtung redundant machen. Und wenn wir jedem Router jetzt eine IP-Adresse geben würden, dann ist die Frage, was tragen wir unten auf dem Client als Default-Gateway ein? Das funktioniert natürlich nicht, weil die 2, die links ist, die kann ja nicht rechts sein und die 3, die rechts ist, kann nicht links sein und beide gleichzeitig können nicht das gleiche haben. Deswegen führt man einfach eine weitere IP-Adresse ein, eine virtuelle IP-Adresse oder Floating-IP-Adresse. Und damit das Ganze richtig gut funktioniert, gibt man der idealerweise noch eine eigene MAC-Adresse. Weil wir wissen ja, Routing Next Hop passiert ja nicht auf Layer 3. Also Layer 3 wird für das rausfinden, wo es eigentlich hin muss, verwendet. Aber das Forwarding basiert ja alleine auf den MAC-Adressen, auf das Layer 2 ist. Und Linux hat eine blöde Eigenschaft, das sehen wir dann gleich noch. Linux kann genau eine MAC-Adresse auf so einem Interface haben. Also man kann Bridges bauen, ja. Aber Host-Interface können nur genau eine MAC-Adresse. Und es ist noch viel lustiger. Alle Host-Interface haben eine MAC-Adresse, auch wenn sie gar kein Ethernet Layer 2 haben. Also ein Dummy-Interface hat eine MAC-Adresse und alles andere auch. An diesem Paradigma kommt man nicht vorbei. Und wenn wir so eine Firewall so bauen, aufgrund des Active Standby Connection Tracking, müssen wir natürlich dafür sorgen, dass auch alles immer schön synchron umschaltet. Und ihr seht hier diese lustige Animation. Wenn die MAC-Adresse und die IP-Adresse, also zwischen beiden Firewalls, immer schön hin und her schwenkt, dann wird das also auch sauber funktionieren, dass der Client beim Umschalten quasi nichts merkt. Genau. Kommen wir nochmal zu Demos. Und diesmal redundante Firewalls. Wir werden also wieder das Ganze mit Ansible, habe ich das vorbereitet, wieder ein Alpine Linux NFTables und wir packen jetzt noch ein Contract-D und ein Keep-Alive-D dazu. Ups. Genau. Ich habe hier dafür in dem Setup ein kleines Deployment dafür vorgesetzt. Da konfiguriert jetzt schnell die beiden Firewalls und die Probe ist eigentlich immer die gleiche. Konfiguriert jetzt schnell ein bisschen ein paar Sachen um. Und im Test hat das auch immer alles schön funktioniert. So. Und jetzt. Da ist mein Terminal. So. Jetzt holen wir uns mal die FE2 noch dazu. So. Genau. Ich sollte auf jeden Fall mal das Outside fixen. Da war ich hier. Ich vergessen, in der Virtualisierung das Kabel wieder reinzustecken. Schwupps. Das zweite Kabel. So. Genau. Wir haben zu wenig Platz auf dem Bildschirm. Ja, passt nicht ganz hin. Was ihr seht, wir haben jetzt den Fall ohne virtuelle MAC-Adresse. Links haben wir also auf unserem Client-Interface haben wir jetzt noch eine zweite IP-Adresse mit drauf. Das ist also die virtuelle IP-Adresse. Und der andere Host hat nur seine Punkt 3 hinten. Ne? Also ich bin immer Fan von Systematik. Die eine Firewall hat immer die 2, die andere hat immer die 3. Dann kann ich mir das sogar merken. Und der Client kann also offensichtlich wieder hier rumpingen. Wir können hier drüben mal machen ein IP. Oh ja, ich hatte vorher noch den Sound angesteckt. So, also ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber wenn ich ein Netzwerk rumbaue, ach du Schande. jetzt bin ich natürlich schlecht vorbereitet. Das ist ein Alpine Linux und Alpine Linux macht vieles mit BusyBox und das BusyBox Ping hat eine elementare Funktion, die ich hatte, hat minus A, kennt es nicht. Minus A ist nämlich cool, das kann nämlich immer Ping, wenn ein Pong ankommt. Und das ist sehr praktisch, wenn man Firewalls umbaut oder Routing umbaut, dann weiß man sofort, wenn das plötzlich nicht mehr pingt oder atypisch pingt, dann sollte man jetzt keine Pause machen. Genau. Und ja, also ich teste jetzt mit Ping. Realistischere Tests wären jetzt natürlich, wenn man das irgendwie eine TCP-Verbindung oder sowas machen, aber ich glaube, das schafft man zeitlich jetzt nicht mehr ganz. Und wir können mal Folgendes machen. Das ist. Ist das andersrum? Ich glaube, das reicht auch, wenn wir es so machen. So, und jetzt haben wir also die beiden Firewalls. Und was wir jetzt hier rechts sehen, IP-Monitor tut uns jetzt immer Aktualisierung ausgeben, wenn im IP-Stack vom Kernel jetzt irgendwas passiert. Also zum Beispiel eine neue MAC-Adresse, also eine ARP-Auflösung umgelernt wurde oder neu gelernt oder vergessen wurde. Eine neue Route jemand konfigurieren würde oder ein Interface wegnehmen. Und wir sehen hier, der tut ab und zu mal die MAC-Adresse von seinem Default-Gateway vergessen oder mal erneuern. Ja, das ist, also in Linux ist das sehr aggressiv. Und wir gucken jetzt mal, dass wir die Firewall kaputt machen. Also wenn ich hier so auf meinem zweiten Bildschirm, ich wollte jetzt mal im Vordergrund, ich habe hier also einfach bloß so ein mein Interface und wenn ich den State jetzt mal hier wegnehme, ich kann mal den Ton machen und wo ist mein Apply-Knopf? Ach, da drüben. So. Dann hat das jetzt relativ gut funktioniert. Der Hintergrund ist, wir machen jetzt ein bisschen Beschiss. Wir haben bloß einen Ping laufen, wir haben kein TCP. Aber was ihr gesehen habt, wir haben jetzt eine umgelernte MAC-Adresse. Bei einem Linux funktioniert das verdammt gut. Hätte ich jetzt hier ein anderes hässliches Betriebssystem oder irgendwie so eine Cisco in der Standardkonfiguration, die einen ARP-Timeout von 4 Stunden hat, da würde das nichts mehr mit dem Mittag werden. Deswegen ist es ein bisschen unglückliches, also es ist nicht so ganz der Effekt, den ich zeigen möchte. Aber was wir auf jeden Fall gesehen habt, die Firewall hier links hat die IP-Adressen nicht mehr, der rechts hat die gekriegt. Man kann das Ganze ein bisschen aggressiver machen. Das gucken wir uns gleich nochmal an, aber das geht. Hier hat das jetzt einen anderen Effekt. Alles, was ich hier zeige, ist jetzt nicht getuned. Wir haben jetzt gerade zurückgeschwenkt, der Ping läuft weiter. Und das ist ein Alpine Linux, das läuft von der RAM-Disk. Und Reboot-F macht das nicht auf euren Rechnern. Das tut dem Kernel im Kernel sofort einen Reboot auslösen. Also der Kernel synkt, glaube ich, nochmal und dann führt er sofort im BIOS ein Reset aus. Und ihr habt gemerkt, da hat es ein paar Sekunden, kam keinen Ton, ne? Deswegen Audio ist immer gut. Und das dauert jetzt hier in dem Setup 3 Sekunden, weil das Standardverhalten von VRP ist, dass ihr ungefähr 3 Sekunden Umschaltzeit habt. Das kann man aber deutlich tunen. Wenn man nicht so schmalbrüchige VMs hat wie ich, kriegt man das also auch auf den locker auf den 3-stelligen Millisekundenbereich im niedrigen Bereich oder noch aggressiver. Genau. Jetzt müssen wir mal gucken, ob meine Firewall wieder da ist. Ja. Genau, also die ist jetzt hier gerade ist up time. Die ist wirklich gerade rebootet und die hat auch keine Interface-Configs mehr, weil das müssen wir erstmal wieder ausrollen. Ich mache jetzt mal die Demo 3, weil ihr habt ja gesehen, mit diesen MAC-Adressen ist eigentlich nicht das, was ich vorher eigentlich gesagt habe, was wir brauchen. Und die Konfiguration vom Keep Alive sieht es etwas anders aus. Also der hat noch keine. Die wird erst gerade deployed. Wir gucken uns mal die an. Doch, das ist schon die neue. Die Konfiguration ist also relativ überschaubar. Es gibt immer solche Instanzen im Keep Alive. Wir starten in einem Backup-Zustand, weil wir haben 2 Firewalls. Wenn die mal aus sind und booten, sollen die erstmal gucken, gibt es vielleicht jemanden. Die laufen auf irgendeinem Interface, und wo sie also ihr Keep Alive machen. Und hier tragen wir einfach die virtuellen IP-Adressen ein. Und wenn ihr diese USB-MAC nutzt, das ist das, wo ihr auch in der Doku danach gucken müsst, dann verwendet er virtuelle MAC-Adressen, und damit er das tun kann, damit er das tun kann, muss er virtuelle Interfaces anlegen, und das macht er hier mit diesen FireRP-Interfacen. Das sind sogenannte Mac-WLAN-Interface, und die haben also eigene Mac-Adressen. Und wenn wir uns das angucken, sehen wir, erkennt man vielleicht, ne, das sind hier die Mac-Adressen der anderen, die sehen so lustig aus, weil ich die so vergeben habe in der Netzwerkkonfiguration. Und das sind FireRP-Mac-Adressen, dafür gibt es fertig reservierte Bereiche. Und da ist ganz klar, wie man diese MAC-Adresse berechnet. Und genau. Das Problem ist jetzt, wir brauchen VMAX, brauchen wir eigene Interface. Und das Blöde ist, der eine oder andere, der ein bisschen so ein Netzwerkauge hat, der hat vielleicht schon bemerkt, das ist jetzt blöd, jetzt haben wir asymmetrisches Routing, wir haben jetzt ein Interface, da ist diese eigentliche IP, und wir haben ein anderes Interface, da ist irgendwie auch eine IP aus dem Netz. Also jetzt gibt es zwei Interface, wo irgendwie Pakete rein und raus gehen. Im NFTBIS ist es überhaupt nicht schlimm. Beim NFTBIS gibt es, oder im Connection Tracking ist es überhaupt nicht schlimm. Beim Connection Tracking gibt es keine Interface-Informationen. Connection Tracking guckt wirklich nur auf Quelle- und Ziel-IP. Sollte man immer dran denken. Ihr könnt zwar filtern beim Reingehen, wenn das Paket, ob das von irgendeinem Interface kommt. Sobald das State da ist, ist das Interface völlig irrelevant. Das spielt da keine Rolle. Und das geht also nicht kaputt, aber Reverse Path Filter, also wenn wir sicherstellen wollen, dass aus einem Client-Netz zum Beispiel nur die IP-Adressen des Client-Netz erlaubt sind als Quelladressen, dann ist das eine Funktion, die der Kernel direkt kann, dann muss man nicht unbedingt in der Firewall-Ebene implementieren, was auch die meisten Netzwerkgeräte können, und hat halt den Begriff Reverse Path Filtering. Und das muss in diesem Fall explizit ausgeschalten werden, weil es ist ja nicht mehr klar, wo kommt das Paket rein. Also wenn das Paket hier reinkommt, ist es okay, weil es passt zu dem /24. Aber da die Default-Route ja über dieses Interface schaut und diese MAC-Adresse als Forwarding zum Forwarding nimmt, kommt das Paket von dem Client nämlich dort rein. Und das passt nicht mehr. Auch wenn wir beides in /24 machen, das wird alles nicht besser. Das ist totale Grütze, das so zu bauen. Aber wir können das nicht anders bauen, also zumindest in dem, wie wir das jetzt hier gerade gemacht haben, weil wir können ja nicht mehrere MAC-Adressen auf ein Interface geben. Und dann ist noch die Frage, wo machen wir eigentlich dieses FHP, in welchen der unsicheren Netzen? Jetzt sagt ihr vielleicht unsichere Netze. Naja, es gibt ja eigentlich nur unsichere Netze. Also wir wollen das bestimmt nicht im Internet machen, wir wollen es sicher nicht in der DMZ machen, auf keinen Fall bei den Clients, dann lieber im Internet. Wir wollen es nicht bei den Servern machen, nicht in der Virtualisierung, nicht im Storage. Also wir müssten das eigentlich sowieso irgendwie dediziert auf einer Verbindung machen. Und die Idee ist, lass uns doch einen dedizierten Failoverlink bauen. Also der kann jetzt virtuell sein, der muss jetzt nicht dedizierte Physik sein. Da kann man sich Sachen überlegen. Und lass uns doch einfach alle unnötigen IP-Funktionen der Standby-Firewall einfach abschalten. Das macht viele Probleme viel, viel einfacher. Und wir brauchen nur eine IP pro Netz. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, IPv6, eine IP pro Netz. Ja, wenn man halt nur einen einfachen Internetanschluss hat mit einer einzelnen IPv4-Adresse oder sowas, dann kann das durchaus Leuten mal helfen. Und es ist auch völlig unnötig, dass die zweite Firewall da drin eine IP hat, wenn sie ja gar nicht an dem Traffic teilnimmt. Und die Idee ist quasi, das Ganze so zu bauen, und wer schon Vorträge von mir gehört hat, ahnt es vielleicht schon. Natürlich steuern wir jetzt mit Keep Alive einfach IfState. Keep Alive hat eine wunderschöne Funktion. Es kann nämlich einen weiteren Dienst quasi unter sich nehmen und ihn per FIFO mit den aktuellen Zustandsinformationen befüttern. FIFO heißt, das ist also ein Kommunikationskanal, da schreibt der Keep Alive immer rein, CLT ist jetzt Master Backup kaputt, Master Backup kaputt. Und der Prozess da unten drunter, der das kriegt, der liest das einfach immer und dann sagt er, okay, jetzt bin ich Master oder Active, dann schalte ich alle meine Interface ein, jetzt bin ich Standby oder habe einen Fehler, dann schalte ich einfach alle wieder aus. Und damit ist es quasi direkt verkettet. Das ist jetzt nicht irgendwie, da wird ein Skript gestartet und das macht dann erst, sondern die Prozesse laufen parallel und über einen IPC-Mechanismus sagt der eine Prozess dem anderen, Achtung, hier, schalt mal um in diesen Zustand. Und wir lösen diese ganze Netzwerk-Config aus dem Keep-Alive raus. Die ist relativ mächtig, man kann auch Routen bauen und was weiß ich nicht alles, aber sie hat halt ihre Grenzen. Und das geht relativ einfach. IfState hat dann einen extraen Betriebsmodus dafür. Ihr müsst halt in der Konfiguration von KeepAlive hier oben noch dieses Notify-FIFO einschalten. Da muss dieser Pfad, der da steht, unten ran. Das ist quasi der Name, der dann verwendet wird für die FIFO. Und das Skript wird dann aufgerufen, kriegt den Pfad als Parameter vom KeepAlive übergeben. Und IfState weiß dann, wie es reagieren muss. Und im KeepAlive selber schaltet man dann einfach die IP-Funktionalität ab. Ihr braucht mindestens einen 228er KeepAlive, also Debian Trixi oder Alpine schon ewig. Im Debian Bookworm, also Stable, aktuell ist noch ein 227 drin, der hat das Feature noch nicht. Muss man sich zur Not mit irgendwelchen Dummy-Adressen helfen. Also gibt es auch Lösungen. Aber richtig schön ist es mit einem etwas aktuelleren KeepAlive. Und also aktuell ist immer irgendwie bei 2.3 irgendwas. Genau. Und in der IfState-Konfiguration für die Netzwerk-Konfiguration gibt es dann die Möglichkeit, einen zusätzlichen Block in das Interface einzufügen, diesen FireLP-Block, der jetzt auf die Instanz CLT reagiert und immer wenn sie im Zustand Master ist, dieses Interface abnimmt. Und wenn er nicht Master ist, also Standby oder in Fault-Zustand, Fehlerzustand oder KeepAlive beendet wird, dann schaltet er ihn ab. Und das sieht also effektiv wirklich so aus. Oben die erste Firewall, unten die zweite Firewall. Wenn die obere der Master ist, macht sie einmal IfState Apply quasi, aktiviert dabei alles, was als CLT markiert ist, also im FireLP. Und wenn die mal ausfällt, dann würde die andere entsprechend übernehmen. Genau. Wenn wir jetzt schon so weit gegangen sind, dann müssen wir vielleicht mal noch überlegen, uns auch noch auf Network Namespaces einzulassen, was ist das eigentlich? Das ist quasi eine Virtualisierungsfunktion für den IP-Stack. Es ist deutlich mächtiger umfangreicher als eine VHF. Man kann auch Network Namespaces und VHF kombinieren. Und die Motivation dahinter ist, wir wollen eigentlich eine saubere Trennung zwischen dem Management-Zugriff auf die Firewall selber und dem Produktivnetz. Also eigentlich wollen wir sogar die Firewall selber so beregeln, also mit ihren eigenen Regeln beregeln. Also das ist völlig unfair, wenn die Firewall, weil sie direkt am Internet hängt, einfach aus Output alles raus darf. Sondern sie sollte eigentlich durch dieses globale Management, die globale Policy raus, durch. Also irgendwie die von der Zone Management Richtung Outside sollte vielleicht nichts erlaubt sein. Das wäre irgendwie cool, wenn man das hinkriegt. Und die Idee ist quasi, dass wir einfach alles, was Produktiv-Traffic ist, einfach in den eigenen Network-Namespace einsperren und das den Grund unten drunter eigentlich nur dafür verwenden, dass wir die Firewall managen und dass sie ihren Abgleich machen kann, wer ist Chef. Und in dem Network-Namespace, der aktiv ist quasi, dort die Interface aktiviert über IfState. Und in den Namespace kann man dann noch Dienste betreiben, wenn man das braucht. Also einen braucht man definitiv, das ist der Contract-D, weil der Zustand der getrackten Verbindungen ist für jeden Network-Namespace spezifisch. Das heißt also, wir müssen in den Network-Namespace auch einen Contract-D laufen lassen. Und vielleicht brauchen wir noch irgend sowas wie DNS-Mask oder so, um DHCP-Relay oder sowas zu implementieren. Kommt man manchmal an Firewalls nicht drum herum, dann ist das natürlich auch möglich. Und wenn man mehrere Interface braucht, dann kann man, auf Linux ist man sehr, sehr mächtig, was virtuelle Interface-Typen angeht. Wir können es also auch ohne Probleme noch mehrere Interface anlegen, um sie dann vielleicht in irgendwelche Namespaces rein zu duplizieren. Oh, hier nochmal das Beispiel, wie es jetzt quasi auch schon gebaut war. Wir haben die zwei Firewalls, wir haben da irgendwie Keep Alive laufen. Ich zeige es dann vielleicht noch am Ende, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben. Wir haben den Contract, der abgleicht, und wir haben das eigentliche NFT-Regelwerk. Und was wir jetzt quasi machen, ist, wir verschieben all das, was wirklich für den Oberbegriff Firewall und Policy zu tun, das schicken wir in diesen einen kleinen Network-Namespace rein. Und den Keep-Alive und den Management-Zugriff, den machen wir unten. Und wenn die Firewall quasi selber wo raus will, dann muss sie am Ende, kommt sie hier am Management an und muss hier quasi durch die Policy durch. Das ist die eigentliche Idee. Genau. Ich würde euch noch kurz ein paar Folien zeigen und dann würde ich in die Demo gehen. Da können wir dann vielleicht auch ein bisschen fließender in die Fragen übergehen. Wir haben noch so eine Viertelstunde Zeit, und dann zu fragen. Ich denke, das ist günstiger vom Zeitablauf. Genau. Was ich dann zeigen werde, ist quasi das gleiche Setup. Diesmal mit IfState noch dran in dem FIFO-Modus und dann noch mit Network Namespaces. Wenn man dann soweit ist, kann man relativ problemlos das Ganze mandantenfähig betreiben, weil wir haben jetzt einen Network-Namespace und hindert ja nichts daran, 20, 30, 40 oder vielleicht auch nur 2 Network-Namespaces zu betreiben. Und in jedem Network-Namespace können wir eigene NFT-Regelwerke schreiben. Es sind einzelne eigene Dateien, die wir dann in den Namespace laden können. Wir haben den eigenen Connection-Tracking-State, solange die Kiste genügend RAM hat und die CPU und die Interface genügend Ressourcen, ist das gar kein Thema. Und wir können alles gemütlich aus dem Root-Namespace mit einem Keep-Alive steuern. Und wir können, ich hatte ja gesagt, wir machen Active Standby Firewalls, aber wenn wir Mandantenfähigkeit machen, dann können wir so eine quasi Active-Active, das ist auch das, was einem viele Hersteller als Active-Active verkaufen, die nennen das dann Kontexte oder so. Also wir können dann natürlich sagen, der eine Namespace ist primär auf der linken Firewall, der nächste auf der rechten, dann wieder auf der linken, und der ganz viel Traffic macht, der zählt wie 5 andere auf der anderen. Und damit können wir also im Produktivbetrieb auch beide Systeme irgendwie ein bisschen auslasten, dass nicht einer sich völlig langweilt und wir gar nicht mitkriegen, wenn sie eigentlich kaputt ist. Und wir können natürlich auch wenn wir Debugging machen wollen, das vielleicht irgendwie knifflig ist, oder wenn irgendwas gedost wird, hätten wir auch die Möglichkeit zu sagen, okay, dann tun wir das eine auf die Opfer-Firewall schieben und die anderen schieben wir auf die andere und die dürfen vielleicht weiter überleben, oder da können wir auf der einen gemütlich debuggen, wenn es wirklich was tiefgreifendes ist im Netzwerk. Also es ist ja nie das Netzwerk, aber falls das mal vorkommt. Genau. Wenn man Firewalls baut, sollte man sich nicht nur über NFT-Bits Gedanken machen, und selbst wenn sie nicht redundant sind, sollte man sich auch über seine sonstige Netzwerkkonfiguration Gedanken machen. Hier mal ein paar Sachen für V4 und V6 im SysCTL. Also man will normalerweise keine ISMP Redirect irgendwie verarbeiten. Source Routes sind so alte Sachen, die niemand braucht. Wie ihr mit ARP umgehen wollt, Forwarding überhaupt einschalten ist manchmal eine gute Idee für eine Firewall. Reverse Path Filtering anmachen, im V6 übrigens gibt es das im Kernel nicht. Es gibt einen Target, was man verwenden kann, was ein Route Lookup macht, aber es ist nicht nativ im Kernel drin. Es gibt eine relativ wichtige Konfiguration, was ihr vielleicht schon mal gesehen habt oder beobachtet habt und euch gefragt habt und gewundert habt. Das ist ja ganz unscheinbar hier unten, Optimistic DAD. Im IPv6, im Standard steht, du darfst eine IPv6-Adresse, wenn du sie auf dem Interface konfigurierst, nicht sofort verwenden. Ihr müsst warten. Ihr müsst eine Duplicate Address Detection machen, und dann erst, wenn sicher ist, dass sie nicht doppelt vergeben ist, dürft ihr sie produktiv nutzen. Und das ist im Linux-Kernel so, deswegen wartet die meisten Implementierungen beim Booten irgendwie eine kurze Zeit, dass also so lange auch die Routen nicht wirken. Ihr habt dann eine Default-Router und eine Adresse konfiguriert, aber sie wirken nicht, beziehungsweise die Route kann nicht konfiguriert werden, bis die Adresse da ist. So ist es eigentlich korrekterweise. Und das ist total blöd, weil ich weiß ja, was meine Firewall macht. Also man kann das abschalten. Da gibt es auch eine SysCTL, dann ist man nicht mehr RFC-konform. Also ja, das mache ich am Ende. Es gibt aber es gibt den goldenen Mittelweg, den man für viele Systeme, also gerade für Nicht-Firewalls vielleicht in Betracht ziehen sollte. Optimistik.dad. Es gibt ein RFC, da steht drin, man darf davon ausgehen, wenn man das Ganze gut koordiniert macht, dass man Recht hat. Und dass man also das verwenden darf. Aber man muss trotzdem DAD machen. Und wenn man dann feststellt, dass es nicht funktioniert, dann muss man reagieren. Also man darf nicht wie in der anderen Option, ich disable das einfach, dann würde der Linux-Kernel also gar keinen Duplicate Address Detection auslösen, würde es einfach weiterrammeln, ist ihm völlig wurscht. Im Optimistik ist es so, dass er das dann abschalten würde. Für eine Firewall muss man überlegen, welche Policy einem lieber ist. Es hängt auch davon ab, was ihr sonst vielleicht an Sicherungsmechanismen im Netzwerk habt. In der Regel schalte ich es aber aus, auch wenn es nicht RFC-konform ist. So, und wenn ihr, wir hatten mal über Connection Tracking Table Sizes geredet, ja, denkt darüber nach, guckt auf jeden Fall, was eure Implementierung macht, weil das hängt davon ab, wie alt oder neu euer Kernel ist. Es hängt davon ab, wie viel RAM ihr habt und für größere Sachen ist es meistens zu wenig. Und das Blöde ist, wenn die Table voll ist, also monitorst du auf jeden Fall mit Check and Car oder so, machen wir auf jeden Fall, damit ihr reagieren könnt und seht, wenn irgendwas freiläuft oder wenn immer mehr Nutzer werden und irgendwann die Gefahr ist, dass es knallt, weil wenn die voll ist, kommen keine neue Connection Tracking States rein und das bedeutet, dass der noch mehr surfen kann. Ja, das ist natürlich totale Katastrophe, weil ja Antworten nicht mehr durchkommen. Ne? Also das heißt, das Internet ist kaputt. Genau. So, ich gehe jetzt gleich in die Demo nochmal rein. Bei den Demos, ihr findet die also auf Codeberg, logischerweise gibt es ein kleines Repo, da ist auch alles drin, was ich hier zeige. Ist auch, ich habe es vor uns noch gepusht im Zug. Und nehmt es aber bitte nicht, um produktive Firewalls zu bauen. Ne? Das muss also, da muss noch getuned werden. Das Deployment, das knallt das auch beide Firewalls jetzt parallel raus. Also es interessiert es überhaupt nicht, ob die beide richtig funktionieren. Und es wird einfach aktiviert. Also muss man sich auch Gedanken machen, aktiviere ich das automatisch, aktiviere ich das händisch. Aktiviere ich vielleicht erst die eine und dann die andere, wenn ich Änderungen mache. Logging, Notification, das mache ich alles ja nicht in der Demo. Testet das bei schlechtem Wetter, also funktioniert das auch, wenn richtig Last drauf ist, funktioniert das auch, wenn die Hälfte eurer Interface kaputt sind. Denkt darüber nach. Und auf Debugging vorbereiten, das war im vorherigen Vortrag, wurde es mal gefragt, ja, da gibt es auch Lösungen. Es gibt zum Beispiel eine Möglichkeit zu tracen, da könnt ihr, also das macht man üblicherweise so, dass man sagt, okay, ich weiß jetzt, dass eine ganz bestimmte Verbindung nicht geht, dann muss man sein Regelwerk oder kann man sein Regelwerk anpassen, dass man ein Tracing auslöst und das möchte man in der Regel so machen, dass das möglichst genau auf die Bedingungen zutrifft, die ihr haben wollt, also vielleicht Quell, Ziel, IP, Protokoll, je nachdem. Und dann lockt der Kernel quasi für jeden Schritt, der durch das Framework durchgeht, was eigentlich passiert. Und dann spätestens dann findet man eigentlich die Ursache, warum das Paket nicht durchgeht, obwohl ihr eigentlich denkt, das sollte durchgehen, wenn es durch starres Hingucken auf die Policy nicht entdeckt wurde. Genau. Zu dem Thema schlechten Wetter, da muss ich mal kurz, da wollte ich noch eine Sache zeigen. Ist glaube ich die richtige. Das hatte ich nämlich vergessen zu zeigen. Kann ich euch mal die If-State-Config-Tabelle zeigen? Also ich mache hier Netzwerkkonfiguration mit If-State. Ihr könnt natürlich auch irgendein anderes Tooling verwenden und im Prinzip ist das so eine einfache YAML-Datei. Hier gibt es also eine Liste von Interfaces, die konfiguriert werden. Die werden jetzt in dem Fall anhand der PCI-Bus-Adresse, also auch wenn es eine VM ist, hat die einen PCI-Bus, werden die Interfaces identifiziert. Es gibt dieses Management-Interface und das wird, darauf gibt es diverse ein Servernetz, ein Kleinnetz und so weiter. Die werden als WLANs hier einfach nur realisiert, weil ich wollte in der Virtualisierung nicht so viele Interface klicken. Aber das Outside ist extra. Und in der Keep-Alive-Config jetzt aktuell sieht das so aus, dass wir die virtuellen IPs definiert haben. Das war der erste Fall, den ich schon mal gezeigt hatte. Und er schaut jetzt selber, ob all diese Interfaces da sind. Das Server ist implizit, weil das steht hier oben. Also das Interface, wo er VRP macht, das monitort er eh. Wenn das Interface nicht da ist, geht VRP ja nicht. Und wir haben ihm zusätzlich gesagt, er soll auf diese Interface aufpassen. Und das eine Besondere ist das HA. Das HA nutzt ich gerne, um einen Trigger zu haben, um die Firewalls explizit umzuschalten. Das kann man auch anders machen. Man kann auch im Keep Alive zum Beispiel gucken, ob ein Prozess läuft. Oder man gucken, ob irgendwelche Files da sind. Also Keep Alive-D hat da relativ viele Schalter und Regler. Und als Netzwerker nimmt man natürlich gerne Interface, weil die kann man schön mit IP-Link Set up und down an- und ausschalten. Und löschen kann man sie auch. Aber also, man kann sie halt auch schnell anlegen. Aber man muss das eigentlich nicht im File-System machen. Frag mich aber nicht, warum ich es gerne mit Interfacen mache und nicht mit Files. Also ich könnte auch irgendeinen File unter /tmt touchen und das löscht dann mein Kollege oder so. Nee, also man kann verschiedene Mechanismen verwenden und das kann man kurz zeigen. Hier hat man noch irgendwie so einen Watch laufen. Achso, ich hatte ihn ja rebootet. Genau, der ist hier aktiv und der ist hier aktiv. So, und wenn ich jetzt sage IP-Link-Set-HA-Down, dann habt ihr unten auch gerade, hat es gerade gewackelt. Ja, hier von der 11 ist es zur 12 geworden, obwohl ich meinen Pinger nicht mehr laufen habe. Das ist einfach nur, weil das Interface runterfällt. Und wenn wir mal gucken, was der hier im Log, was soll ich das machen? Das HA-Interface, was da im Tracking drin steht, das ist jetzt down gegangen. Und wenn das down geht, geht er in den Fehlerzustand und zack, ist er weg. Bitte seid vorsichtig, wenn ihr eure Firewall designt. Weil ich habe hier einen gravierenden Designfehler drin, also Absicht, aus didaktischen Gründen. Wenn wir das Interface wieder hochnehmen, haben wir wieder den schönen Wetterzustand. Es ist ein Backup-State. Wir warten jetzt mal kurz, bis die Firewall umfällt, auf die andere Seite. Und jetzt sind wieder beide schick. Und jetzt ist was ganz Blödes. Jetzt habt ihr vielleicht so eine Firewall, ihr habt euer internes Netz, das ist irgendwie alles total cool angeschlossen. Und euer Internet, gibt es so eine Policy-Vorgabe, das darf nicht auf den guten Datacenter switchen sein, das muss auf irgendwelchen Gruppe-Dingern vom Provider draufstecken. Und der Provider hat ein Problem. Der Provider hat ein Problem. Das läuft. Und er hat nämlich ein großes Problem. Das heißt, seine beiden Kisten, also das zweite ist hier, das ist das Outside, ne? Seine beiden Kisten geht erst die eine kaputt. Oh, pinkt weiter. Dann geht die zweite kaputt. So, dass das jetzt noch pinkt, hat einen Grund. Weil wir Forwarding ja auf Layer 2 machen. Was ihr aber seht, beide Seiten haben nicht mehr die virtuelle IP-Adresse. Und wenn der dort rechts mal endlich aufhört, sich zu merken, welche MAC-Adresse er da hat, ihr seht schon, der fängt ja schon an zu proben, der wird schon unruhig. Fehlt. Jetzt. Ja? Jetzt habt ihr nämlich gerade einen tierischen Designfehler. Das Blöde ist, passt bitte wirklich auf, wenn ihr Firewalls baut, weil das passiert ganz schnell. Da denkt man nicht dran. Das ist das, was ich meine mit, guckt, wie das bei schlechtem Wetter aussieht. Wenn der Provider jetzt nicht bald fertig wird mit seiner Wartung, dann steht euer gesamtes internes Netz, weil die Firewall lässt nichts mehr durch. Genau, das ändert auch nichts daran, wenn wir jetzt irgendwie die Konfiguration mit ifstate oder mit das anderen bauen. Das ist jetzt eine Sache. Auch wenn in den kommerziellen Firewalls müsst ihr euch immer überlegen, welche Interface tracke ich wie. Meistens ist es so, dass man kann es relativ gut lösen. Ich zeige jetzt zum Abschluss und dann haben wir, glaube ich, eine Punktlandung von der Zeit. Die Variante mit Network Namespaces, ohne dass das ein Problem ist, dass Outside Down ist und mit Keep Alive, If Stable und allem drumherum. Da konfigurieren wir mal schnell die gesamte Firewall um. Also in NixOS, wer hätte jetzt erstmal geschafft, gesamt GitHub zu pullen, und wäre noch nicht weiter. So, Ton aus. So, und wir sehen hier oben offensichtlich gar keine Interface mehr. Ist auch völlig logisch, weil die sind ja in dem Network Namespace drin. Und jetzt ist meine Maus irgendwie. Ja. Ihr könnt beim IP-Befehl, also könnt mit IP.NS.exec auch in den Namespace reinwechseln. Wir nutzen hier noch eine zweite Möglichkeit. Wenn ihr sowieso den IP-Befehl von IP-Router verwendet, hat er einen Schalter -n und da könnt ihr den Namespace angeben. Und man sollte dann natürlich auch den Namen des Namespaces mit hinschreiben. Und jetzt ist es quasi genauso gebaut, wie ich mir die Firewall vorgestellt habe. Wir haben also links sind sie ihre IP-Adressen alle da. Wir können auch mal einen Link machen, dass wir das sehen. Da sind nämlich MAC-Adressen zu sehen und die rechte Seite hat sie auch. Und in der Regel ist es dann so, dass wir heute, wenn wir so eher größere Firewall-Systeme haben, haben die meisten sowieso irgendwie einen Bond, da hängt irgendwie an zwei Switchen dran, die sind zusammengebündelt in Bond und dann kriegt man natürlich vom Netzwerk mehrere WLANs übergeben. Also ich bin kein Fan von ein Interface pro WLAN oder sowas, sondern wir machen natürlich Bündel, vielleicht machen wir auch zwei Bündel für externe zugeführten Traffic und intern, damit, wenn von draußen gedDoS wird, wir drinnen nicht mehr an die Firewall rankommen. Aber in der Regel ist es so, dass wir diese virtuellen Interface, wo wirklich der Traffic drin läuft, als WLAN-Tag zuführen und dann ist das Ganze, müssen wir uns auch keine Gedanken machen, wie das eigentlich ist, ob die Portfast sind, die Ports für die Netzwerker unter euch, weil der Kernel ist eigentlich schon komplett einsatzbereit und wenn wir dann umschalten, müssen wir eigentlich bloß noch die Konfiguration umkonfigurieren. Und wenn ich jetzt die rechte Seite, ich drücke hier bloß gerade auf den Reset-Knopf im Word-Manager, wenn die linke Seite, ich hab die richtig erwischt, ja, jetzt resettet, dann entsprechend übernimmt dann die andere. Das war jetzt nicht so wie am. So, Fragen? Ach so, die andere ist schon wieder da. Ah. Ja, bevor ich mich weiter befasse. Ach so, ich habe nicht deployed. Also normalerweise speichert man seine Änderungen der Firewall. Für die Demo habe ich das nicht gemacht. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, also ein paar Gedanken, wie man so Firewalls baut, was es so an Bausteinen gibt. Ihr habt schon gemerkt, das ist ein relativ tiefes Feld. Und jetzt ist die Frage, habt ihr Fragen?
Ja, erstmal danke für den Vortrag. Du hattest zu Anfang gesagt, diese virtuelle IP, womit die Clients reden, die wir hin und her schwenken, die hätte am besten auch eine MAC-Adresse, dass die Clients davon gar nichts mitbekommen. Ja. Was hält uns denn davon ab, das auch auf eine Mac-VLAN zu legen mit einer eigenen MAC-Adresse?
Dass wir genau dann wieder dieses asymmetrische Routing-Problem haben, dass du die, das war das eine Setup, was ich vor uns hatte. Du hast halt dann zwei Interface und je nachdem, wie du es konfigurierst, haben sie entweder die gleichen Netze drauf liegen. Dann ist das für den Kernel immer die Frage, welche Raute gewinnt dann eigentlich. Das hängt dann von verschiedenen Faktoren ab. Also zum Beispiel in der Reihenfolge, du sie konfigurierst, bin mir nicht ganz sicher. Müssen wir jetzt einen Quellcode lesen, wenn es nicht jemand zufällig weiß. Es verhält sich halt nicht mehr so wirklich deterministisch. Und deswegen ist ich bin ein Fan davon, im V4 Reverse-Bar-Filter zu verwenden und im V6 halt auch das Modul mit zu verwenden. Und diese Funktion hast du dann nicht mehr. Ja, dann, das heißt, also, du müsstest dann alle deine Reverse-Path-Sachen selber implementieren, auch an Link Local und alles dran denken. Da finde ich die Variante, die Routing-Table dafür zu verwenden, weil das ist die, die nämlich die Netzwerk-Topologie vorgibt und die sollte aus meiner Sicht auch entscheiden, ob es ein Reverse-Path-Filter durch darf oder nicht.
Ja. Okay, danke.
Kann man bei den Tools auch die Daten irgendwie rausleiten, dass man sagt, okay, ich habe hier irgendwie atypische Verbindungen, die normalerweise nicht vorkommen, um die zu erkennen?
Meinst du jetzt die, also was meinst du genau, welche Daten? Also meinst du die Pakete an sich, die Flow-Daten?
Bei diesem Keep AliefD zum Beispiel, das macht ja ein Connection-Tracking. Kann man da auch irgendwie überprüfen, ich habe eine Verbindung, die ich eigentlich gar nicht haben möchte?
Also du kannst im Connection-Tracking selber, kannst du dir natürlich die Connection-Tracking-Table ausgeben lassen und wenn du jetzt irgendetwas hättest, was eine Bewertung vornehmen kann, wäre das eine Möglichkeit. Ich weiß gerade nicht, wo ich hier... Na, da gibt es hier so eine Table, die kann man sich, wenn man sie jetzt nicht in irgendeinem Tool direkt über die Körner-API, über die Netlink-API ausliest, kann man die sich irgendwie in XML reindumpen lassen und dann weiterverarbeiten. Wobei in so einem Anwendungsfall würde man wahrscheinlich eher irgendwo einen S-Flow-Collector hinstellen und dann darauf wahrscheinlich eher Bewertungen machen. Also dass man wirklich guckt, welche Pakete durch sein Netzwerk durchflutschen und würde das vielleicht eher über einen Monitoring-Port oder auf irgendwelchen Switchen per S-Flow-Export machen und nicht auf der Firewall selber. Einfach schon aus Performance-Gründen. Ja, weil da gibt es genügend andere Stellen im Netzwerk, wo man das eigentlich auch sehr gut machen kann.
Danke.
Du hast das jetzt hier mit Legacy-IP vorgestellt. Wenn man jetzt richtiges IP macht, frage ich mich, was machst du mit dem RAD-VD? Lässt du den woanders laufen? Oder?
Also die gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du kannst ihn entweder einfach mit drinnen laufen lassen. Ifstate bringt dann wird dann in der zukünftigen Version direkt einen Support mit dazu bringen, solche Supplementary Daemons mitlaufen zu lassen. Den S-Mask könntest du jetzt zum Beispiel auch RadVD mit implementieren. Und Alpine Linux hat eine Besonderheit, beziehungsweise man kriegt das auch mit SystemD hin, dass du Network Namespaces auch dort verwenden kannst. Also du kannst einen Daemon in Alpine Linux explizit in einem Network Namespace starten, so wie das jetzt mit dem Contract Day ist. Das ist quasi vom InitRD supported, also bei Alpine ist es OpenRC, da ist ein Patch drin dafür, den ich mal reingebracht habe. Und im SystemD kannst du mit nspawn auch Network Namespaces verwenden. Und damit könntest du also sagen, okay, ich spawne hier meine Dienste, die ich dann noch brauche, einfach in den Network Namespace. Du müsstest dann halt bloß gucken, dass der RadVD, den du dann, oder die Implementierung für die Router-Advertisements, die du dann hast, dass der halt damit klarkommt, wenn das Interface da oder nicht da ist, je nachdem, wie du das Failover genau machst. Ja.
Ich hätte noch eine Frage zum Anfang deiner Vorstellung, sagen wir mal. Du hast gesagt, wir haben so ein Bild gesehen mit ganz vielen Netzwerken, ne, und dass wir dann halt so, sagen wir mal, die Netzwerke gruppieren oder die Host gruppieren oder die Firewall-Konfigurationen gruppieren, sodass die Verwaltung einfacher ist. Und ein bisschen, ich hätte dazu eine Frage, wenn du jetzt zum Beispiel ein Client-Netzwerk hast und ein Server-Netzwerk hast und dann... Und dann im Servernetzwerk hast du, sag mal, 5 unterschiedliche Webserver, die unterschiedliche Dinge machen. Dann natürlich, also zwischen den 2 Netzwerken, dazwischen ist die Firewall, da könnte man das machen. Aber jetzt würdest du dann in diesem Bereich, in dem Bereich von diesem einen Netzwerk, würdest du eine lokale Firewall betreiben, also eben mit diesen Profilen, sodass, wenn du natürlich 1000 Hosts hast, ne, genauso viele Firewalls hast, sozusagen, oder. Würde ich sagen, keine Ahnung, da müsste man eher dran arbeiten, die Netzwerke entsprechend zu planen sozusagen und nicht das über lokale Firewalls nutzen, lösen. Dankeschön.
Also eine, Eine Firewall an sich, egal wo sie läuft, kann dir nicht alle Features in der Separierung abnehmen. Also Eingrenzung von Fehlerdomains hilft dir eine Firewall nicht. Wenn jemand das Default-Gateway irgendwo falsch konfiguriert, doppelt vergibt die IP-Adresse, dann machst du alles platt. Firewalls arbeiten auf Layer 3 in der Regel. Was du in der Regel hast, wenn wir heute gucken, hast du ja meistens sowieso für deine ganzen Server ein Deployment. Also Server sind etwas Schönes, weil man hat sie meistens selber unter Kontrolle, wenn man Glück hat. Und man macht sie vielleicht auch über einen Deployment, sodass man also relativ effizient dort Firewall-Regeln mit Host-Firewalls implementieren kann. Nächste Möglichkeit ist, wenn es in der Virtualisierung ist, habe ich doch in der Virtualisierung in der Regel heute eine Möglichkeit, Proxmox etc. etc., wo ich also auch Sachen bauen kann. Muss ich vielleicht bloß überlegen, ob ich das in der GUI zusammenklicken will oder ob es irgendwie noch ein bisschen schicker geht. Und spätestens dann, wenn ich halt gar keine Kontrolle mehr darüber habe, weil es halt irgendwas Proprietäres ist, wo ich nicht rankomme oder Gäste sind, dann kann ich mich natürlich nur auf die Segmentierung und die Firewall, die ich betreibe, verlassen. Ja, aber Security in Depth natürlich, also so weit ran wie möglich. Ja, natürlich.
Vielen Dank für den Vortrag. Ich hätte mal eine Frage. Mal angenommen, ich habe meine zwei Linux-Router in einem Netzwerk stehen mit ganz vielen Clients drin und die machen ihr VRP und das funktioniert alles gut, aber das Default-Gateway in dem Netz gehört mir nicht. Und der Admin von dem Default-Gateway lässt sich maximal darauf ein, mir für meine Netze, die hinter meinen beiden Routern hängen, eine Router auf dem Default-Gateway zu setzen. Hast du einen Erfahrungswert, inwiefern ich mich darauf verlassen kann, dass die Clients dann da wirklich sauber sich an den ICMP-Redirect halten, den sie da bekommen? Funktioniert das erfahrungsgemäß einigermaßen verlässlich oder ist das eher doof? Also, weil ich habe es in der Vergangenheit, habe ich damit schlechte Erfahrungen gemacht, aber heutzutage scheint es irgendwie zu funktionieren, deswegen wollte ich einfach mal fragen, ob du da einen Erfahrungswert hast.
Also ich hatte in dem SysCTL-Liste war explizit Redirects ausgeschalten. Ja. Das ist quasi meine Meinung dazu. Redirects sind quasi Design-Issues. Die macht es nicht. Es macht nur Probleme, es macht Sachen kaputt, es macht Packet-Drop. Nee, also das... Ich weiß jetzt nicht in deinem Anwendungsfall, ob man vielleicht durch ein Umdesign das mitigieren kann. Also in der Regel kriegt man das, wenn man jetzt zum Beispiel so ein Setup hat, wo man so eine Active Standby-Variante hat, wie ich das gezeigt habe. Dort kann ich halt sowas machen, wenn ich da irgendwie von meinem Provider oder wer auch immer das da in deiner Rolle ist, ein /31 V4-Adressen kriege und ich habe eine Adresse und eine MAC-Adresse, die ich verwenden darf und wenn ich was anderes mache, werde ich erschossen. Das kann man halt damit implementieren. Richtig schlimm wird, wenn du dann noch DHCP machen musst. Dann muss man halt einen DHCP laufen lassen, der nichts konfiguriert und die IP-Adresse einfach statisch konfigurieren. Das habe ich auch schon gesehen. Okay. Man muss ja nicht immer RFC-konform sein.
Gut, nee, aber vielen Dank. Das hilft mir schon mal weiter. Danke.
Okay. Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.